Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Heute wieder mal zu zweit im Swimcast-Poolhäuschen, nämlich live direkt von der Aufstiegsfeier des HSV. Bei mir ist Christoph Klefers.
Ja, da war ich natürlich nicht, aber herzlich willkommen auch dir. Vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt, wo wir heute landen mit unseren Themen.
Ich merke schon, das Fußballthema kriegt dich jetzt gerade gar nicht so. Kein Interesse am Fußball, oder?
Na, wollen wir hoffen, dass der richtige Hamburger Verein dieser Tage in der Liga bleibt. Und dadurch, dass ich ja gebürtig woanders herkomme, hängen meine Emotionen auch woanders.
Ja, der richtige Hamburger Verein, wie Christoph das sagt, ist natürlich die St. Paulianer, die heute den Nicht-Abstieg festzurren wollen. Aber damit haben wir dann wohl offensichtlich alle beide nicht so irre viel am Hut. Von daher, lass uns gehen in unser Metier, wo wir uns wohlfühlen, ins chlorierte Wasser, in die gefließte Badewanne, ins große 50 oder 25 Meter Becken. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um gemeinsam den großen oder das große Thema Nachwuchskonzeption zu besprechen und zu titulieren, ohne dass wir jetzt so eine ganz konkrete Fragestellung dazu haben. Und du bist da deutlich mehr Experte als ich, glaube ich tatsächlich, weil die Frage mal ans Publikum da draußen, könnt ihr mal kurz 2 Sekunden überlegen, wie viele Seiten hat denn die Nachwuchskonzeption? Weißt du das, Christoph? Wenn nicht, darfst du auch eine Schätzung abgeben.
Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal schätzen, so 120 Pi mal Daumen.
Das ist gar nicht so schlecht, es sind 130 tatsächlich. Davon sehr, sehr viel Quellenverzeichnis und ganz viel Tabellen hinten dran. Ich glaube, original zu lesen, wenn man das Ding von vorne nach hinten durchblättern möchte, sind es etwas über 60 oder 70, irgendwo da den Dreh. Ja, genau. Und soll einen, würde ich jetzt mal sagen, die Nachwuchskonzeption soll einen Rahmen darstellen, wie aus einem Schwimmanfänger am Ende ein erfolgreicher Olympionike oder eine erfolgreiche Olympionikin wird.
Ja, das ist zumindest die Grundidee, dass man die Voraussetzungen dafür legen kann. Und mit der Nachwuchskonzeption habe ich mich tatsächlich ein paar Jahre lang sehr intensiv beschäftigt. Also als die immer noch aktuelle, die bis 2020 geplant war, dann auch veröffentlicht worden ist, weil das ursprünglich mal mein Promotionsthema war, wo es darum ging, inwieweit es realistisch ist, diese Trainingsumfänge, die ja damals sehr heiß diskutiert worden sind, worauf es dann eine Novellierung gab mit 75% oder 80% der Umfänge oder wie auch immer, dann auch ja neu gemacht worden ist, weil die Idee, die dahinter stand, halt das 10.000-Stunden-Konzept nach Ericsson ist, was sicherlich in manchen Feldern relevant ist. Im Schwimmen möchte ich das auch nicht negieren. Aber es ging halt darum, sich dieser Idee anzufreunden, weil wir damals davon ausgingen, nicht konkurrenzfähig sein zu können, weil wir nicht genügend Umfänge trainieren. Wenn man das jetzt zuspitzt, könnte man natürlich sagen, dass diejenigen, die sich damals Gedanken dazu gemacht haben, einen Punkt hatten, weil jetzt die Gruppen, die gerade ziemlich viel Umfang machen, die erfolgreichsten sind, die in Deutschland gerade Medaillen einheimsen. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, würde ich sagen.
Wenn die 10.000-Stunden-Regel damals tatsächlich der Ausschlag, einer der treibenden Faktoren gewesen ist, die ist ja auch gar nicht so richtig, wie sie damals gemacht wurde. Trifft für einige Bereiche zu, für einige wiederum nicht. Also dieses Paraphrasieren, ich finde das sehr plakativ, diese 10.000-Stunden-Regel, die so an und für sich nicht tragbar ist, sondern individuell betrachtet werden muss. So wie eigentlich alles immer individuell betrachtet werden muss. Und du hast einen großen Kritikpunkt schon angesprochen. Die Nachwuchskonzeption ist entstanden in den Jahren irgendwo 2013, 2010, 2014. Wenn man dort auf die erste Seite schaut, steht dort beraten mit den Landestrainern Dezember 2014 und mit dem Fachausschuss Schwimmen 2015. Und von den damals beteiligten Personen, die dort aufgeführt sind, ist inzwischen gar keiner mehr in irgendeiner führenden Position im DSV tätig. Das heißt, es bedarf dringend eigentlich einer Reformation oder einer Überarbeitung, weil ja auch der DOSB in der Zwischenzeit seine Kaderkonzeption angepasst hat.
Genau, also ich glaube, also ich würde zumindest vermuten und hoffen, dass intern sicherlich mit einer aktualisierteren Version oder mit aktuelleren Diskussionsgrundlagen zumindest gearbeitet wird, aber um das einer breiteren Masse zugänglich zu machen und um eine gewisse Durchlässigkeit für das System oder überhaupt eine Idee für einen langfristigen Leistungsaufbau in die Breite zu tragen, wäre es natürlich hilfreich, wenn auch mehreren Trainerinnen und Trainern und vielleicht auch für die Trainerinnen-Ausbildung so ein neues Papier oder eine Novellierung zumindest der Zahlen mal nach draußen gelangen könnte. Und wie du angesprochen hast, also der DOSB hat sich im der Zeit unter anderem, als ich auch da war, also vor der Covid-Pandemie, mal Gedanken um das Thema einheitliche Landeskaderkriterien gemacht. Also die Idee war, das, was in den verschiedenen Bundesländern und vielleicht auch in den verschiedenen Landessportbünden und Landesschwimmverbänden, Landesfachverbänden etc. an einen Wildwuchs herrscht, dass man das mal zusammenbringt. Und das ist natürlich eine sehr generalistische Idee des Spitzenverbandes oder des Dachverbandes in dem Fall. Und die Idee war so ein bisschen, dass es Landeskader ausschließlich in einer Altersklasse gibt, in der es keine Bundeskader gibt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ab 14 Bundeskader-Athletinnen und Athleten haben oder vielleicht 14 weiblich und 15 männlich oder 13 weiblich, 14 männlich, da können wir von mir aus drüber streiten oder wie wir das novellieren wollen. Aber grundsätzlich würde es bedeuten, dass es dann keine 13-jährigen Landeskader weiblich geben dürfte, wenn es 13-jährige Bundeskader weiblich geben würde. Und das wiederum bedeutet natürlich, dass das für verschiedene Bundesländer sehr unterschiedlich ist. Also wir haben im Vorgespräch schon über die Rolle der Landestrainer gesprochen. Und wenn wir jetzt mal exemplarisch mehrere Bundesländer rausnehmen, also wir haben zum Beispiel einen Stadtstaat wie Hamburg, wo wir gerade sitzen, da ist die Aufgabe des Landestrainers am Bundesstützpunkt aktuell eine Landesgruppe zu trainieren. Also die Besten, die oder das, was man für die Besten hält, formulieren wir es besser so, in einer Gruppe zusammenzuziehen, nach welchen Kriterien auch immer, da können wir gleich auch gerne nochmal drüber sprechen. Und dann gibt es sowas wie in den neuen Bundesländern, wo relativ früh dieses Sportschulsystem, was aus der DDR übernommen worden ist und was auch eigentlich eine sehr gute Möglichkeit bietet, das Ganze zu machen. Dort sind Landestrainer dann zum Beispiel im Schulsystem mit verankert und sind dann auch gleichzeitig Stützpunkttrainer zum Beispiel. In Schleswig-Holstein arbeitet der Landestrainer fast ausschließlich an Konzepten und versucht, sich einen Überblick von den 2, 3, 4 großen Zentren zu machen, die es in Schleswig-Holstein gibt. Und dann demgegenüber in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, was zwar auch ein Flächenland ist, aber wo gefühlt alle 100 Meter eine große Stadt ist und wo es einen 50-Meter-Pool mit Möglichkeit Frühtraining gibt, haben wir sicherlich 10, 12, 14 Vereine, wenn man sich in ein Meldergebnis oder ein Protokoll einer Landesmeisterschaft in Nordrhein-Westfalen anguckt, da gewinnen halt einfach recht viele Mannschaften Medaillen, zumindest in den jüngeren Jahrgängen, wenn die noch nicht an Stützpunkten zusammengezogen sind. Und dort hat ein Landestrainer vielleicht ganz andere Aufgaben, geschweige denn, gerade wenn man darüber nachdenkt, nur 11, 12, 13-Jährige in Landeskader zu packen, ist die Frage, ob man dann überhaupt einen Landestrainer oder Landeskadermaßnahmen benötigt, weil ja so viele Vereine in der Lage sind, solche Trainingsangebote zu machen, oder ob der Landestrainer sich dann um die Regionen in Nordrhein-Westfalen kümmert, die so wenig besiedelt sind, dass es dort keine großen Pools gibt. Also das ist halt einfach ein sehr heterogener Job und auch eine sehr heterogene Landschaft, die wir in Deutschland haben. Also es ist nicht alles Hamburg, es ist nicht alles Berlin, es ist aber auch nicht alles Schleswig-Holstein, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Und das bedeutet halt, dass die Idee des DOSB, die ich grundsätzlich teile, weil es da ja auch um finanzielle Ressourcen geht zwischen Bundesmitteln und Landesmitteln, dazu geht, klarzumachen, welche Mittel muss das Land für Landeskader und Landestrainer etc. bereitstellen und wie viel Geld muss der Bund für Bundestrainer und Stützpunkttrainer und Bundesstützpunkttrainer und OSP-Trainer, die es inzwischen nicht mehr gibt, aber wie auch immer die dann heißen mögen, also für Leistungssportpersonal im weitesten Sinne, bereitstellen muss. Und deswegen halte ich diese Trennung für sinnvoll. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, das bundeseinheitlich zu machen. Die Frage muss der Spitzenverband sich dann stellen, ob es für jedes Bundesland dann trotzdem andere Facetten gibt, die es dann in der Aufgabenbeschreibung eines Trainers gibt. Aber die Kader könnte man schon vereinheitlichen aus meiner Sicht.
Ja, da sprichst du jetzt einen Punkt an mit den Kadern, die der DOSB ja umbenannt hat, die früher DC-Kader hießen, so wie es jetzt in der Nachwuchskonzeption immer noch heißen und benannt sind, aber inzwischen ja einheitlich NK1, NK2 und dann Perspektivkader und zu den Landeskadern runter. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es bezüglich der Bundeskader, dass es dort, wo es Bundeskader gibt, keine Landeskader mehr geben soll, halte ich jetzt für eine denkbar ungünstige Maßnahme, weil es ja dann die Brücke zwischen, also du willst ja immer noch eine Durchlässigkeit schaffen von Spätentwicklern, worüber wir lange gesprochen haben schon, von Spätentwicklern in einen Bundeskader, und denen nimmst du ja möglicherweise die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, wir haben Vereinsstrukturen und wir haben Bundesstrukturen und dazwischen quasi gar nichts mehr. Dann ist diese Lücke zwischen einer Vereinsstruktur und einer Bundesstruktur, wo du auch von den Trainingszeiten, von den Trainingsmöglichkeiten hier hin willst, ja gigantisch. Und dazwischen noch eine Zwischenebene einzuschieben, wo dann Landeskader ihren Platz haben und ihre Möglichkeit finden über Landesmaßnahmen, Anschluss an die Bundesspitze herzustellen, fände ich persönlich jetzt gar nicht so verkehrt.
Ja, die Frage ist, an welches System denkst du da gerade? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal in meinem Nordrhein-Westfalen-Beispiel, weil ich da sozialisiert bin, und dann gibt es da einen Verein, der die Möglichkeit theoretisch hat, 8-9 Mal in der Woche Schwimmtraining zu machen und 3-4 Mal Athletiktraining anzubieten. Und davon gibt's, und hauptamtliches Trainerpersonal hat. Und davon gibt es mehr als eine und wahrscheinlich auch mehr als zwei Handvoll in ganz Nordrhein-Westfalen. Und das würde aus meiner Sicht zum Beispiel bedeuten, also diese Person bräuchte keinen Landeskader. Also in keiner Altersklasse bräuchte die in irgendeiner Form Landeskader, weil wofür? Die hat ja alles, was sie braucht vor Ort. Und wenn sie gut genug für den Bundeskader ist, in welchem Alter auch immer, dann hätte sie die Möglichkeit, zum Bundesstützpunkt zu gehen, wenn sie das möchte. Und wenn, also wenn dann Schule und Trainingslager und Wettkämpfe und Co. dann so intensiv werden, dass man diese Kombination braucht. Solange diese Person das nicht hat, finde ich, ist sie in solchen Vereinsstrukturen, die das bieten, extrem gut aufgehoben. Wenn wir jetzt an andere Situationen denken, da könnte man überlegen, die Lücke zu schließen, aber wie will man die schließen? Also wenn man im Verein nicht die Möglichkeit hat, machen 3 Trainingslager mit dem Landeskader auch den Kohl nicht fett, um die Brücke zum Bundeskader zu schließen.
Da gebe ich dir recht, möchte aber direkt einhaken, außer NRW, wo diese Leistungsdichte wirklich in der Art gegeben ist, auch in der Größe, fällt mir kaum ein Bundesland ein. Ich weiß, dass das in Niedersachsen gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Stützpunkt, der das regelt, wo ich jetzt sage, okay, in Osnabrück hast du vielleicht noch die Möglichkeiten, stützpunktnahes Training anzubieten mit Frühtraining und mit den Trainingsstrukturen, die da sind. Aber zu so einem Landeskader oder dann zu einer weiteren Entwicklung gehört ja auch, dass du möglicherweise mit einer Schule zusammenarbeitest, dass du während der Schulzeit in ein Trainingslager fliegen kannst, dass du vielleicht eine Stunde später anfängst mit der Schule, um Frühtraining zu realisieren. Ich halte das nicht für zielführend, dann mit einem Landeskader 3-mal im Jahr ins Trainingslager zu fliegen, da gebe ich dir recht. Aber da zu so einem Landeskader gehört ja mehr, da gehören ja diagnostische Maßnahmen dazu, dass man mit Videoanalysen arbeitet, dass man eine andere Expertise bekommt von einem Trainingswissenschaftler, von einem Trainingsdiagnostiker, dass vielleicht eine Physio mit dazu gehört. All diese Sachen, die du als Verein tatsächlich nicht bieten kannst, zum Beispiel in Thüringen oder in Nordbayern oder in Baden-Württemberg, um jetzt mal von Hamburg auch ein bisschen wegzugehen, wo es auch nicht möglich wäre. Und das sind ja eher so begleitende Maßnahmen über das ganze Trainingsjahr hinweg, die langfristig einen Benefit haben.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, sprechen wir ja jetzt über Sportlerinnen und Sportler, die potenziell Bundeskaderniveau hätten im Alter von 13, 14, sie das aber noch nicht entfaltet haben, weil sie körperlich vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind, weil sie noch nicht so ein hohes Trainingsalter haben und so weiter und so fort.
Die am Ende des Tages nicht schnell genug sind, um eine entsprechende Kaderzeit zu erschwimmen, aber aus verschiedenen anderen Punkten die Veranlagung mitbringen, hohe Wasserlage, langer Druckweg, es fehlen 3 Kilo Muskelmasse, ne, die Sachen, die du angesprochen hast. So, und den möchtest du jetzt nicht einen Trainingsrückstand aufbürden oder einen Lernrückstand. Das ist ja auch ein Lernen, mit einer Professionalität umzugehen, die da in solchen Jahren stattfindet, den sie dann später nicht mehr aufholen können.
Ja, aber ich verstehe noch nicht so ganz, was der Vorteil wäre, wenn sie Landeskader sind. Also Das würde ja bedeuten, dass, also wenn wir jetzt von weniger besiedelten Städten ausgehen, wo es nicht so eine gute Schwimminfrastruktur gibt oder wo es nicht direkt um die Ecke einen Stützpunkt gibt oder was auch immer, muss es ja trotzdem vor Ort ein Physionetzwerk geben. Es bringt ja nichts, wenn die Person dann 80 Kilometer zum Physiotherapeuten fährt, um dann wieder zurückzufahren. Also du hast ja gerade gesagt, Physio wäre was, was gut wäre, Diagnostik wäre was, was gut wäre. Und ich frage mich, also der Kaderstatus würde dir erlauben, zu einem Physio zu gehen. Das ist ja der Benefit, den man dadurch hätte. Aber was ich mich frage, ist, wie das in der Praxis dann umgesetzt wird. Also da wird ja keine Physiopraxis wird vor Ort unterfordert sein und nicht genügend zu tun haben und sagen, juhu, wir haben genau einen Athleten, der theoretisch Landeskader wäre und den können wir jetzt hier irgendwie betreuen. Und deswegen wäre mein Plädoyer eher zu sagen, wäre es möglich, zu einem Verein zu wechseln, der bessere Möglichkeiten hat, der vielleicht sogar ein Physio hat, der, keine Ahnung, wo der Diagnostiker des Landestrainers oder der, wer auch immer da verantwortlich ist, da ab und zu mal vorbeischaut. Also so eine Art, ja, so eine Art Stützpunktsystem oder.
Aber dann machst du doch das viel teurere Fass auf. Wenn du jetzt einen Sportler dazu bewegst, den Standort zu wechseln, bin jetzt mal in Brandenburg und du schwimmst irgendwo in Eberswalde um die Wette oder kommst aus Schwedt und sagst, okay, da sind Möglichkeiten, du hast theoretisch den körperlichen Voraussetzungen dafür, aber dir fehlen noch ein, zwei kleine Sachen, dann ist es doch viel teurer, ihn nach Potsdam ins Internat zu schicken und in die Sportschule und dort alles zu finanzieren, als zu sagen, okay, pass auf, Landeskaderstatus bedeutet für dich, wir überweisen dir jeden Monat, ich sage jetzt nur Zahlen, wir überweisen dir jeden Monat 250 €. Dafür kannst du viermal im Monat, sprich einmal die Woche zur Sportphysio gehen, such dir jemanden vor Ort, dann kannst du das bezahlen. Wir haben hier vielleicht auch zwei, drei Adressen, die dafür ausgebildet sind für Leistungssportler. Und du kannst aber auch erstmal in deinem gewohnten Umfeld bleiben und dich dort weiterentwickeln, weil der Rest passt, zum Beispiel.
Also ich würde die Person auch nicht direkt nach Potsdam schicken, sondern mir geht es tatsächlich darum, oder meine Idee basiert darauf, eine Art Zwischenebene zu haben. Also wir haben zum Beispiel Potsdam, Hamburg, keine Ahnung, Leipzig, Magdeburg, was auch immer, ja, Essen, also das, was wir als Bundesstützpunkt oder Diagnosezentrum oder als vor Ort mit den Besten, wo es ein Internat angeschlossen gibt, eine Sportschule etc. pp. Das ist sozusagen die erste Liga, High Level, Bundeskader, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Und dann, was mir fehlt, ist sowas auf dezentraler Ebene zu haben. Also zum Beispiel zu wissen, es gibt, weiß ich nicht, bleiben wir in Schwedt, Frankfurt-Oder, keine Ahnung, ich bin geografisch nicht so gut aufgestellt. Ich weiß, dass es beides in Brandenburg ist, aber ich weiß nicht, wie weit es jetzt auseinander liegt und wie die Infrastruktur dort ausgebaut ist.
Es ist kein Pendelweg,
Genau, aber dass man sagt, man würde zu Potsdam gibt es quasi drei Satelliten in ganz Brandenburg und diese drei Satelliten sind für Sportlerinnen und Sportler, die nicht die Möglichkeit, also die noch nicht gut genug sind, im Alter von 13, 14 ans Internat nach Potsdam zu gehen. Und die hätten die Möglichkeit, an einer guten Infrastruktur woanders zu sein.
Ja, aber da bist du ja dann bei Landesstützpunkten.
Ich bin bei Landesstützpunkten, aber ich bin nicht bei Landestrainern und bei Landeskadern.
Naja, aber wie definierst du dann den Landesstützpunkt? Also wer arbeitet dort? Ist ja kein normaler, also.
Naja, also die Frage ist ja, also wenn wir jetzt über die Position des Landestrainers reden, müssen wir erstmal darüber reden, ist ein Landestrainer ausschließlich jemand, der konzeptionell arbeitet oder ist es jemand, der am Beckenrand arbeitet? Und wenn wir sagen, es ist das eine oder das andere, dann gibt es in manchen Bundesländern einen und in manchen gibt es keinen. Und sind wir okay damit, dass es einen gibt und in manchen nicht? Das ist ja die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Oder ist es okay, wenn der eine nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, konzeptionell arbeitet und der andere arbeitet am Beckenrand? Also das sind ja grundsätzliche Fragen, die man sich aus meiner Sicht als Verband stellen müsste, wie man so ein Stellenprofil ausdefiniert. Und wie man dieses Stellenprofil ausdefiniert, kann man dann aus meiner Sicht vom Bundesland also wenn man sich dazu durchringt, zu sagen, ich möchte das auf das Bundesland angepasst machen, was aus meiner Sicht sinnvoll wäre, weil nicht alle haben alle 50 Kilometer 200 oder 300 oder 400.000 Einwohner wie in NRW, sondern es gibt auch dünner besiedelte Orte und als Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Und dann muss man aus meiner Sicht so eine Art Satellitensystem schaffen. Und wer dann in diesen Satelliten arbeitet und wie die Leute da hinkommen und wie man dort eine Infrastruktur aufbaut, das ist aus meiner Sicht Aufgabe des Spitzenverbandes.
Mit Spitzenverband meinst du jetzt den DSV, also der Dachverband oder den DOSB als noch?
Nein, das wäre die Aufgabe. Also der DOSB hätte aus meiner Sicht die Aufgabe, das als seine, also das als Zielvorgabe zu geben oder da irgendwie eine, ich sag mal, einen Framework, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, zu geben. Und dann müsste der DSV sagen, okay, Brandenburg, da haben wir Potsdam, okay, da macht Sinn, irgendwie ein paar Zentren drumherum zu machen. Keine Ahnung, NRW macht es gar keinen Sinn, weil da gibt es auch schon 20 Vereine, die das so machen können. Da brauche ich jetzt keinen besonderen Landesstützpunkt, der uns nach Essen zum Bundesstützpunkt hinführt. Im Saarland brauche ich das vielleicht auch nicht, weil Saarbrücken so omnipräsent ist, dass alles eh nach Saarbrücken zieht. Oder keine Ahnung, also das müsste man, also da kenne ich mich in anderen Landesverbänden zu wenig aus, um das beurteilen zu können oder um da eine finale Einschätzung geben zu können. Aber das wäre meine Idee, zu sagen, hier ist das Framework. Ich hätte gerne, dass das für dieses und jenes Bundesland so aussieht. Und daran gibt es quasi eine klare Struktur, an denen man sich orientiert. So dass man, also meine Idee wäre, ein möglichst enges Netz zu spannen, dass niemand da durchrutschen kann, den wir übersehen können.
Ja, und weißt du, was mich eigentlich daran stört, so ein bisschen, dass wir jetzt ja auch gerade dabei sind in unserer Naivität oder in unserer begrenzten Zeit, eine Konzeptidee zu entwerfen, die für alle passt. Und das ist eigentlich einer der Punkte, die mich auch fast am meisten an dieser Nachwuchskonzeption, die da irgendwo wann mal ausgearbeitet und niedergeschrieben wurde, stört. Weil du hast all diese Sonderfälle schon aufgelistet. In Saarbrücken sieht es ganz anders aus oder im Saarland und in Hamburg als wiederum in Mecklenburg-Vorpommern oder als in NRW. Aus all den Sachen, die du genannt hast. Und deswegen bin ich da überhaupt nicht. Es muss irgendeine Regelung geben, damit man sich an irgendetwas festmachen kann. So, da bin ich dabei. Aber ich habe absolut gar keine Ahnung, wie es eine Sache geben kann, die dann für alle Bundesländer oder für alle Dinge irgendwie passbar ist. Weil ich weiß, dass es in Brandenburg zum Beispiel gibt es Landesstützpunkte. Ich meine, auch in Sachsen-Anhalt gibt es Landesstützpunkte. Halle ist einer. Magdeburg wiederum ist ein Bundesstützpunkt. Also das gibt es ja. In Hamburg wiederum ist Landesstützpunkt, Bundesstützpunkt das Gleiche. Ist beides am Dulsbergbad. So, da gibt es keinen Einzelverein. Und so musst du ja am Ende des Tages eigentlich für jedes Land oder für jede Region, für jeden Einzugsbereich individuell gucken, wie können wir bestmögliche Voraussetzungen schaffen. Weil die ja überall anders sind.
Genau, aber also wir müssen uns auf eine andere Flughöhe begeben, aus meiner Sicht. Also die Aufgabe des Deutschen Schwimmverbandes müsste es nicht sein, auf 120 Seiten oder 70 Seiten, wie viel auch immer, zu beschreiben, was zu tun ist, sondern ein 10- bis 12-seitiges Dokument rausgeben, wo man sagt, wir wollen sicherstellen, dass in jedem Bundesland es ein Bundesstützpunkt gibt zum Beispiel und es Satellitenstützpunkte gibt. Wie auch und wie das dann ausgeführt wird und dass das in Bremen, Berlin und Hamburg vielleicht anders aussieht als in Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg, das ist Aufgabe der Landesverbände, das für ihre Begebenheiten auszudifferenzieren. Die müssen wissen, wo ihre Standorte sind, die müssen wissen, wo ihre guten Schwimmvereine sind, die müssen wissen, wo ihre guten Trainerinnen und Trainer sind. Und jeder Landesverband hat dem Deutschen Schwimmverband ihr oder sein Konzept vorzulegen. Das muss quasi akkreditiert werden, so wie so ein Studiengang akkreditiert wird, wie ein Audit in Firmen gemacht wird. Und so würde ich mir das vorstellen, dass die Vorgabe ist, dass man nur sagt, wir wollen, dass von mir aus lässt man das drin, ich bin jetzt kein großer Freund, dass man x Trainingsstunden macht, dass man x Trainingseinheiten anbieten muss. Und der Landesverband muss sagen, an welchem Standort können wir realisieren, dass wir diese Anzahl von Stunden durchführen können, um dieses Niveau von Training zu erreichen. Und das hat man einzureichen und sich ins Klein-Klein zu begeben, welche Technik man in welcher Trainingseinheit macht und in welchem Alter man welche Zeit schwimmen muss und so ein Quatsch. Ja, das gehört da aus meiner Sicht nicht rein, sondern es muss ganz klar drinstehen, wir erwarten, dass diese und jene Umfänge und diese und jene Sachen zu dem Zeitpunkt gekonnt werden und wie man das dann, wie man da hinkommt, das ist Aufgabe der Landesverbände und dann am Ende der Trainerinnen und Trainer, die dann in der Umsetzung sind. Also die Leute beim Deutschen Schwimmverband und auch beim DSB, die sind doch viel zu weit weg von der Trainingspraxis, die am Beckenrand passieren. Also es gibt Leute, die schreiben und es gibt Leute, die arbeiten. Und ich bin zum Beispiel jemand, der schreibt, ja, ja, ist ja aber doch so. Ja, also jemand, der in der Bundesregierung sitzt und ein Gesetz schreibt, ist nicht derjenige, der das am Verhandlungstisch irgendwo umsetzt. Und man muss sich einfach vor Augen führen, dass man, wenn man in der schreibenden Position ist, sprich in einem Spitzenverband arbeitet, man von der Realität, die in Vereinen und zum Großteil auch in Landesverbänden stattfindet, einfach weg ist. Und diese Augenwischerei muss aus meiner Sicht aufhören und sich nicht in so klein, wo sich dann jemand aufregt, ja, aber bei uns kann man nicht diese Stundenanzahl trainieren und war der überhaupt schon mal in unserem Schwimmbad und wie soll ich das denn hier machen? Also das ist, also man muss ja ein Konzept finden, wo man alle Leute mitnimmt und nicht wo man, wie jetzt, wie beim Heizungsgesetz, ja, wo dann einfach irgendeine These rausgenommen wird und die wird zerrissen, obwohl die Idee des Gesetzes eigentlich gut ist. Das Gleiche ist bei dieser Konzeption. Das Einzige, worüber wir in dieser Konzeption vor 10 Jahren gesprochen haben, sind, ja, 10.000 Stunden, das kann ja niemand, in welchen Schwimmbädern soll das umgesetzt werden? Ja, also darüber wurde geschrien, aber über Inhalte wurde überhaupt nicht gesprochen und davon müssen wir wegkommen.
Ich stimme dir zu, nicht ins Klein-Klein begeben, ich finde aber schon, dass diese Konzeption, und das tut sie in Teilen sogar, ganz am Ende in den Tabellen, dass sie schon vorgeben sollte, wann sind denn welche Fertigkeiten zu erlernen, was ist denn ein guter Lernweg, so wie sollten wie ist das Golden Image? So, was geben wir vor? Dass es Abweichungen von dieser Norm gibt, das sagt ja schon alleine die Statistik, ne? Das ist nicht ein one suit does not fit all. Also, das funktioniert ja nicht. Haben wir ja schon mehrfach jetzt festgestellt. Und ja, das ist dann die Aufgabe der untergeordneten Sachen, und da bin ich bei dir, Ideen abzugeben. Wie kann ich das bei mir an meinem Standort gewährleisten? So, wie verkaufe ich dir, dass ich realisiere, was du von mir forderst? So, wie kann ich das machen? Wie kann ich das tun? Und von daher finde ich, also ich finde vieles gut und richtig, also vielleicht auch reinzuschreiben, ey, pass auf, als 12-Jähriger, wir haben hier historische Daten, und als 14-Jähriger kommst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit oben an, wenn du die und die Zeiten schwimmst, wenn du die und die Fähigkeiten hast. Also, wir reden ja immer über Wahrscheinlichkeiten, ne? Und dazu gehören nicht, von mir aus auch nicht nur Zeiten, sondern auch andere Dinge. Und im LVT sind ja so Sachen abgefragt wie technisches Fertigkeitsniveau, die da bewertet werden von den Landestrainern und solche Geschichten. Das könnte man ja an der Stelle alles umsetzen und realisieren, aber es sollte nicht Aufgabe sein, dieses Konzeptes vorzugeben. Weiß ich nicht, ich muss jetzt 4-mal die Woche Frühtraining machen und 5-mal die Woche Spättraining und 3 Athletikeinheiten in den und den Umfängen, weil das halte ich dann auch schon wiederum für sehr kleinteilig.
Genau, ja. Also ich wäre für Stunden oder Meter Volumina pro Jahr oder pro wie viele, was auch immer, pro Quartal von mir aus. Also es muss in großen Abschnitten sein, so dass jeder das für sich zerkleinern kann. Also es hilft mir nicht, wenn da die Trainingseinheiten vorgegaukelt, also wir sind ja nicht in China oder Russland oder sonst irgendwo, wo dann steht, okay, am 37. Tag der Schwimmkarriere muss sie diese Trainingseinheit machen oder so, sondern wir wollen ja die Individualität fördern und wir wollen ja auch, dass diejenigen, die die Trainingsgruppen haben, wissen, was vor Ort in ihren Trainingsgruppen passiert und nicht derjenige, der dieses Papier da schreibt und auch wir beide nicht. So, und ich würde mir wünschen, und deswegen musste ich leider kurz seufzen, weil sich mein Magen umgedreht hat. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass in so einem Dokument nicht eine Zeitvorgabe im Alter von 12, 13 und vielleicht auch noch 14 Jahren auftaucht. Ja, also es geht im Alter von 12, 13 Jahren nicht um Zeiten, die geschwommen werden. Also es gibt sicherlich ein unteres Niveau, was erreicht werden muss, aber es gibt keine Zeit, an der man sich orientieren muss, um erfolgreich zu sein. Also wenn ich 3 Minuten auf 100 Kraulen mit 14 schwimme, dann bin ich noch relativ weit weg davon, irgendwann erfolgreich zu werden. Da können wir uns sicher drauf einigen. Aber ich muss nicht mit 13 Jahren als Junge 52 Sekunden über 100 Kraul schwimmen. Das ist einfach völliger Quatsch. Wenn ich mit 12 Jahren 1,05 schwimme, ist das wahrscheinlich immer noch ausreichend, wenn ich da gerade erst zweimal in der Woche trainiere und nur parallel noch drei andere Sportarten mache. Und das ist halt das, was mich stört, dass wir einfach, also wir haben eine Sportart, die extrem fair und extrem leicht zu beurteilen ist, weil wir eine Zeit haben. Und der Irrglaube ist aber, dass die Zeit es uns einfach macht. Ja, also wir haben einfach diese, also wir müssen diese Denkbrücke überwinden, dass wir sagen, Zeit darf erst ab Alter XY, also aus meiner Sicht männlich 15, weiblich 14, eine Rolle spielen. Ob wir ein Jahr nach vorne gehen oder vielleicht auch anderthalb, zwei, können wir drüber streiten. Aber grundsätzlich finde ich, dass es vor diesen Altersklassen, die ich eben genannt habe, andere Kriterien geben muss. Und aus meiner Sicht sollte der Deutsche Schwimmverband auch Geld da rein investieren, dass zum Beispiel die Technikbeurteilung von persönlichen Animositäten weggekommt. Ja? Also zum Beispiel, was spricht dagegen, Geld dafür in die Hand zu nehmen, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die anhand von Videoaufnahmen dir ein Technikleitbild, also die wird mit Technikleitbildern gefüttert, das wollen wir haben, bei der Körpergröße, bei der körperlichen Konstitution kann das so aussehen, das kann sehr granular sein. Warum muss das ein Mensch machen, zu beurteilen, ob jemand gut oder schlecht schwimmt? Also das ist ja deutlich fehlerbehafteter oder biasbehafteter, als wenn das eine künstliche Intelligenz macht. Vielleicht nicht heute und vielleicht nicht in drei Monaten, aber wenn wir ein Konzept für 2030 machen, was auch schon in fünf Jahren wäre, wäre das schon so, dass mein Wunsch wäre, dass wir darüber nachdenken, wie eine künstliche Intelligenz das Thema Technikbewertung macht. Und es ist für mich auch schleierhaft, wieso 5 Meter oder 8 Meter oder 10 Meter gleiten, das ist einfach eine Fähigkeit, die aus meiner Sicht viel zu stark mit der Abdruckkraft aus der Wand korreliert. Warum mache ich nicht einen Startsprung und beurteile die maximale Länge, die jemand gleitet? Das ist deutlich mehr mit Technik verbunden als mit einer Abstoßkraft zum Beispiel. All das sind Überlegungen aus meiner Sicht, die man in so eine Konzeption nehmen kann und wo man ganz klar von dieser Zeit wegkommt. Ob die alle gut sind oder perfekt sind, das ist mir, also darüber können wir diskutieren, aber ich möchte nicht mehr, also ich kriege Gänsehaut und nicht im positiven Sinne, wenn irgendwo Zeiten stehen, die irgendjemand erreichen muss. Also über eine Mindestzeit können wir reden, aber nicht über eine Zielzeit.
Naja, man könnte ja die Zielzeit als Mindestzeit interpretieren. Dafür sind sie ein bisschen schnell. Hast ein paar Sachen jetzt angesprochen. Zum einen zum Thema Technikbewertung möchte ich dann doch eine kleine persönliche Anmerkung machen, dass ich in meiner Doktorarbeit eine Schwimmsensorik entwickelt habe, mit der wir durchaus gezeigt haben, dass wir anhand einer Wiederholbarkeit der Bewegungsausführung zwischen, wir haben es damals gute und schlechte Sportler genannt oder stabile Technikausführung, stabile Bewegungsausführung, instabile Bewegungsausführung, durchaus unterscheiden kann zwischen dann erfolgreichen und nicht erfolgreichen. Also das ist durchaus möglich, weil diese Reproduzierbarkeit eines der Merkmale der Charakteristika ist und das ist gar nicht so weit weg. Warum musst du keine KI drauf werfen? Da kannst du Sportler 200 Meter All-Out schwimmen lassen und hättest schon erstmal eine Aussage darüber. So, und das Ganze dann über einen entsprechend großen Datenpool kann man das dann füttern. Und das ist ja einer der Sachen, die ich extremst vorwerfe, dass wir weder über die Zeiten, die wir aufrufen, um sich für einen Kader zu qualifizieren, um dann in Fördermaßnahmen reinzufallen. Und das sind ja dann auch Sachen, die in der Nachwuchskonzeption irgendwo abgebildet sind, dass man mit 12, 13 in den damals noch DC-Kader reinrutschen soll. Dass wir quasi keine Statistik darüber führen, was machen wir denn im Landesvielseitigkeitstest, was machen wir im Schwimmmehrkampf, da gab es ja mal das Gleiten und den Dreierhopp, als Übungen, ist hier in der Nachwuchskonzeption mal aufgelistet, wie viel Vorhersage da dann vielleicht für die 100 Meter Leistung drinsteckt, aktuell, aber gar keine Aussage finden, jetzt habe ich lange geredet, um wirklich den Satz zu Ende zu bringen, gar keine Aussage finden, was wird denn später da draus? Wie sieht der Sportler in 3 oder 4 Jahren aus? Und welche der Werte, die wir jetzt erheben, welche der Prüfungen, die wir jetzt machen, haben denn überhaupt eine Aussagekraft? Darüber gibt es keine Untersuchung und dann hängen wir immer noch daran, dass die aktuellen Kaderkriterien, die jetzt ganz still und heimlich veröffentlicht worden sind, in der NK2 bei den Frauen wieder mit 13, bei den Männern mit 14 Jahren anfangen und dort einzig und allein Zeiten abfordern, was ja genau dazu führt, dass Trainer und Sportler noch viel mehr als bei Rekorden auf diese Zeiten hin trainieren und auf Teufel komm raus diese eine Hundertstel unter der vorgegebenen Zielzeit bleiben wollen. Ich möchte eine Sache der Nachwuchskonzeption zugute führen. Es gibt eine Grafik, die dort drin ist, die illustriert oder die mal zeigt, wer hat denn Medaillen bei einer Junioren-Europameisterschaft gewonnen zwischen den Jahren 1986 und 2013, war wie oft in den Folgejahren in der Nationalmannschaft vertreten, bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Und da sieht man, dass die JDM-Medaillengewinner 63% bei den Frauen, 55% bei den Jungs, danach nie in der Nationalmannschaft waren bei WM und Olympischen Spielen.
Und wen wundert das? Also
ja, also ne, also um das hier mal zu sagen, also da wurde einmal die Mathematik zu Rate gezogen und das Ganze untersucht. Jetzt kann man natürlich auch völlig zu Recht sagen, okay, was jetzt hier letztes Jahr, hast du als DSV 40 Sportler mit zu einer Junioren-Europameisterschaft genommen, dass von denen nicht alle den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen können, ist klar. Jetzt reden wir hier aber auch nur von Medaillengewinnern. Davon gab es nicht viele, im Einzel schon gleich gar nicht. Und da möchte ich zum letzten Zitat eigentlich aus der aktuellen Nachwuchskonzeption kommen, die da Ziele bei einer JDM festschreibt auf Seite 43. Und das Ziel der Auswahlmannschaften sollte sein, dass man Platz 1 bis 5 in Medaillen- und Nationenwertung belegt, dass alle Staffeln Medaillenränge erreichen. 80% der Teilnehmer sollen im Finale stehen. Mehr als 50% sollen persönliche Bestleistungen bringen. Und es werden 13 Medaillengewinne angestrebt, davon 5 bis 10 in Einzelevents und 4 bis 6 in Staffelevents. Da kann man jetzt schon überlegen, alle Staffeln erreichen Medaillenränge und dann reichen uns aber 4 Medaillengewinner bei den Staffeln. Das widerspricht sich ja schon in diesem kurzen Teil. Ja, und mindestens 3 Sportler sollen in den Perspektivkader, das der Vollständigkeit halber noch genannt. Das sind also wahnsinnig hohe Ziele, die in der aktuellen Praxis überhaupt nicht mehr gelebt werden, weil es mit der Mannschaftsgröße von 40 gar nicht machbar ist. Punkt.
Ja, es ist ja auch, also wie gesagt, ich habe mich ja vor ein paar Jahren mal sehr intensiv mit diesem Konzept auseinandergesetzt im Rahmen meiner Erstdissertation, hätte ich beinahe gesagt, als es noch um das ursprüngliche Thema meiner Dissertation mal ging, stand diese Konzeption tatsächlich sehr im Mittelpunkt und ich habe mich da auch, ja, weiß ich nicht, würde behaupten, dass neben den Autorinnen oder Autorinnen, die wenige Leute häufiger gelesen haben als ich. Das Problem ist ja auch, dass das Problem, was dahinter steht, auch erkannt wird. Also zu Beginn der Arbeit oder dieser Konzeption steht relativ eindeutig drin, ich kriege das wörtliche Zitat nicht mehr zusammen, aber dass Jugendleistung kein Prädiktor für erwachsene Leistung ist oder Jugenderfolg kein Prädiktor für Erwachsenenerfolg ist. Und dann dachte ich, oh, das ist ja schon mal eine ziemlich gute Erkenntnis, die wir vor offensichtlich ja schon 10 plus Jahren mal hatten. Und dann scrollt man da durch und denkt so, also es wirkt so ein bisschen wie wenn das erste Mal aus einer wissenschaftlichen Erkenntnis geschrieben worden ist und danach so 10 Wirtschaftslobbyisten da drüber gegangen sind und gesagt haben, ja nee, komm, diese Wissenschaft nehmen wir wieder da raus und am Ende steht da drin, wir bilden Kader mit Platz 1 bis 3 bei den Meisterschaften und Zeit XY. Und dann denke ich, what? Also was ist von Seite 17 bis Seite 107 eigentlich passiert, dass wir auf einmal sagen, ach so, ja, wir finden es bei 13- und 14-Jährigen jetzt auch ziemlich geil, wenn da jemand eine Platzierung erreicht und ob der Potenzial hat oder sie, interessiert uns auf einmal gar nicht mehr, weil uns interessiert das Ergebnis jetzt und hier. Und da sind wir wieder bei den Problemen, die ich mit diesen Konzepten und mit dieser Messerei habe, die wir auch schon mal beim Thema Rekorde zum Beispiel hatten. Also ich habe ein Problem damit, wenn diese Zeiten Bedeutung bekommen. Ja, also ich freue mich für jeden, der eine gute Zeit schwimmt. Von mir aus Also ich habe ja gesagt, ich wäre eigentlich dafür, die Altersklassenrekorde vor der Pubertät abzuschaffen. Von mir aus behalten wir die bei und das wird irgendein Liebhaberprojekt von irgendwem. Aber sobald anhand dessen Kaderkriterien gebildet werden, Rudolfpunkte gebildet werden oder man umsonst ins Trainingslager fliegen darf, finde ich, ist das halt ein falscher Anreiz. Ja, also was ist der Anreiz? Also wenn ich einen finanziellen Anreiz habe, dann würde ich behaupten, dass ein ziemlich hoher Prozentsatz an Menschen, die prekär beschäftigt sind, und das sind Trainerinnen und Trainer in den meisten Fällen, dass die versuchen wollen, einen solchen Gewinn anzustreben. Ob das nun gut oder schlecht für den langfristigen Erfolg der Sportler ist, ist erstmal, also ist den, möchte ich nicht sagen, dass den Trainerinnen und Trainern es unwichtig ist, aber wenn an ihrem eigenen Job hängt, was zu gewinnen oder nicht, dann wird das vielleicht höher priorisiert. Und das ist halt mein Problem damit, wenn wir uns nur auf Zeiten fokussieren.
Doch, es ist an der Stelle unwichtig. Das möchte ich unterstreichen und ein Schild hochhalten. Doch, es ist an der Stelle unwichtig, weil der DSV den Rahmen ja so vorgibt. Also der Dachverband gibt dir vor, du musst Zeit XY schwimmen. Und was anderes als Trainer soll ich denn machen, wenn ich will, dass mein Sportler, meine Sportlerin gefördert wird oder mein Arbeitsplatz dran hängt, glaube ich jetzt eher bei den wenigsten, aber ich verstehe, wo du hin willst mit dem Gedanken. So, wenn die Zeit das Kriterium ist, dann trainiere ich auch auf die Zeit. Und du gibst ja als Verband die Rahmenvorgaben für das, was im Training geleistet werden soll. Das ist ja auch etwas, was immer wieder kritisiert wird und partout sich als änderungsresistent zeigt, dieses ganze Wettkampfprogramm. Ich möchte zwei Sachen noch aufgreifen, bevor ich da weiter einsteige. Umsonst ins Trainingslager fliegen, hast du sehr schön untergebracht, was uns demnächst bei den Jahrgangsmeisterschaften blüht. Dort werden Jahrgangsrekorde und die meisten Jahrgangsrekorde in einem Verein mit Trainingslager-Freiplätzen belohnt. Kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber das war die Referenz, die du dort gebracht hast. Wäre sicherlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema wert. Und was du auch aufgemacht hast, und da stimme ich dir vollkommen zu, und das ist für mich der entscheidende Unterschied, es gibt ja zwei Konzeptionen. Es gibt einmal diese Nachwuchskonzeption, die Asbach uralt ist und eigentlich überholt. Und es gibt als zweites noch einen Rahmentrainingsplan Kraft. Und in meinen Augen unterscheiden sich diese beiden Konzepte oder diese beiden Rahmentrainingspläne in einem Punkt ganz signifikant voneinander. Und das macht den einen viel wertvoller als den anderen. Bei diesem Rahmentrainingsplan Kraft findest du quasi an jedem Absatz, an jeder Zeile, an jeder Übung eine Referenz zu einer wissenschaftlichen Untersuchung, die mal gezeigt hat, wo untersucht worden ist, welche Effekte das hat. Und das ist etwas, was mir in dieser Nachwuchskonzeption gänzlich fehlt. Die fängt irgendwo mal gut an und streut immer wieder Zitate von Meester und wie sie alle heißen, von Schnabel von 1912 ein, die alle ihre Berechtigung haben und sicherlich in ihrer Allgemeinheit auch so in dem Sinne eine Gültigkeit haben. Sobald es aber ins Detail geht oder in kleinere Sachen, fehlt mir der Beleg einfach. Mir fehlt dort es muss eine gewisse Gläubigkeit herrschen, dass das, was dort steht, richtig ist. Und das, dem möchte ich mich nicht anschließen. Ich möchte dieses Autoritätsargument, ihr habt das jetzt hingeschrieben und da saßen fünf Leute zusammen und ihr habt euch das so überlegt, dem möchte ich einfach nicht folgen. Das widerstrebt mir, weil, kleine Anekdote, in meiner A-Lizenz damals hat Henning Lamberts auch referiert und da ging es auch um diese Nachwuchskonzeption, die dort ist. Und da war auch das Thema so, naja, wir haben mal nachgerechnet, wenn du als 14-Jähriger oder wie auch immer das Alter war, den Umfang schaffen willst, der dort vorgegeben ist, dann musst du im Schnitt die 100 Kraul irgendwie eine 1,12 schwimmen, auf die Trainingsstunden runtergerechnet. Dann nahm man sich die Bestenliste und sah irgendwie, ja, die Top 20 überhaupt haben nur eine Bestzeit von unter 1,12, geschweige denn das als Trainingstempo anzusetzen. Und das illustriert schon, wie wenig nachgedacht wurde beim Niederschreiben der damaligen Konzeption. Ist dann angegangen worden und dann hat Henning mit einem Lächeln erklärt, ja, okay, das haben wir, schön, dass ihr das gelesen habt, wir haben es ja dann auch angepasst daraufhin, wir wollten nur ein bisschen für Kontroverse sorgen und mal aufwecken. Bullshit, ist natürlich Blödsinn, ihr habt nicht drüber nachgedacht, als ihr das verfasst habt. Und da fehlt mir das Nachdenken und zu guter Letzt fehlt mir auch in dieser Konzeption der Multisportansatz, eine Vielseitigkeit, eine breite Ausbildung, dass man vielleicht auch toleriert, dass 11-Jährige, 12-Jährige viele Sportarten machen können. Davon gibt es zuhauf Beispiele in der Geschichte des Schwimmens, die sich erst relativ spät spezialisiert haben, die erst relativ spät zum Leistungssport dazugekommen sind, die lange was anderes nebenbei gemacht haben, eine andere Sportart sich dort entwickelt haben. Da brauchen wir auch nicht weit ins Ausland gucken, da können wir auch in Deutschland bleiben. Da gibt es genug Beispiele, die trotzdem oben angekommen sind. Und trotzdem möchte ich gar nicht sagen, sondern vielleicht eher, die deswegen auch oben angekommen sind und immer noch dabei sind, eine lange, nachhaltige Karriere haben. Und das sind alles für mich Punkte, die hier bitte mit berücksichtigt werden sollen und dann auch am Ende vielleicht dafür sorgen, dass es nachhaltiger und praxisnäher wird.
Ja, und Ende. Also ich, ausnahmsweise stimme ich dir in nahezu allen Dingen zu und bin da wenig kontrovers. Ich glaube auch, dass wir, also wir als Schwimmverband, Schwimmvereine, Schwimmerinnen und Schwimmer, wie auch immer, sind nicht die Experten für koordinative Entwicklung an Land. Ja, also sind wir einfach nicht. Es spricht nichts dagegen, mit dem Leichtathletikverband zu kooperieren oder vielleicht mit dem Turnverband, weil wir im Schwimmen vielleicht schon eher an der frühen Seite sind und früh uns an das Element Wasser gewöhnen müssen und früh vielleicht eine Stunde mehr im Wasser verbringen müssen als ein Leichtathlet auf der Tartanbahn. Aber spätestens beim Turnen finden wir eine Sportart, wo man noch früher in eine Professionalisierung und eine Leistungssportlichisierung, um mal wieder eine Wortneuschöpfung hier reinzubringen, finden. Und warum fällt es uns so schwer, zum Beispiel die Grundausbildung in der Leichtathletik oder im Turnen zu adaptieren und zu gucken, wie können wir das in so eine Konzeption bringen? Und wieso kann man nicht sagen, ja, wir fordern die Vereine vor Ort oder die Landesverbände auf, mit den Landesfachverbänden Turnen und Leichtathletik oder so zu arbeiten. Das sind beide Sportarten, die eine sehr breite Basis geben. Heißt ja nicht, dass niemand Handball spielen darf mit 8 oder 9 oder Fußball oder was auch immer. Aber grundsätzlich sind das die beiden Sportarten, die eine sehr breite Grundausbildung einfach liefern, die uns einfach hilft im Bereich Körperwahrnehmung oder was auch immer.
Es ist ja einfach nicht gewollt. Also ich kriege zum Beispiel immer Schnappatmung und mir wird ein bisschen übel, wenn ich von Nachwuchstrainerinnen höre, ja, du wirst jetzt 10 Jahre alt, du kommst jetzt in die nächste Gruppe, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder kommst du 5-mal die Woche zum Schwimmtraining oder du kannst es gleich sein lassen. Und nee, 3-mal schwimmen und 2-mal turnen geht nicht. Doch, das geht. Warum soll das nicht gehen? Das verstehe ich nicht. Also es leuchtet mir partout nicht ein.
Naja, also das geht nicht, weil du ab 13 schon eine Kadernorm hast. Ja, also das ist ja, also die Denkschule oder von mir aus auch Doktrin, wenn man das jetzt ein bisschen zugespitzt formulieren möchte, ist ja, dass wir, also alle Konzepte basieren auf der Idee, dass ich mit 13 in den Kader eintrete und mit 23 mit einem Olympiasieg da wieder rausgehe. Und alle Studien, die sich seriös mit diesen Themen auseinandersetzen, zeigen, dass es diese linearen Karrieren nicht gibt. Und solange das Konzept auf der Idee einer linearen Karriere basiert, also ich meine, Ilka Staub hat letztes Jahr bei der DSTV-Tagung das relativ eindrucksvoll gezeigt aus meiner Sicht, dass wir nicht daraus lernen und sagen, es reicht uns aus, wenn wir mit 14 anfangen oder mit, also wenn wir erst mit Mindestzeiten arbeiten zum Beispiel und mit anderen Fähigkeiten, die man zum Beispiel auch im Turnen oder der Leichtathletik oder im Fußball oder sonst irgendwas erlernen kann, dass das ein kaderrelevantes Kriterium wird oder, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, das Thema biologisches Alter berücksichtigen, dann können wir nicht von Trainerinnen und Trainern verlangen, dass sie eine andere Denkschule haben, weil das ist die Denkschule, die grundsätzlich, aus meiner Sicht, wäre die Idee, es gibt eine Konzeption, die Konzeption wird in der Trainerausbildung vermittelt und alle Trainerinnen und Trainer kennen diese Konzeption und wollen dieser Konzeption zuarbeiten. Und das möchte ich den meisten Trainerinnen und Trainern auch zugestehen. Aber wenn die Konzeption so ist, wie sie ist, dann kommen solche Sätze dabei raus, die einfach absurd sind, wenn man sich den aktuellen Kenntnisstand von Wissenschaft und auch Karrierewege von aktuell erfolgreichen Athletinnen und Athleten an.
Für mich trieft aus dieser Nachwuchskonzeption auch aus jeder Pore, aus jeder Seite, aus jeder Zeile der Satz, Schwimmen ist Arbeit. Du musst hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und zwar seit du 7 bist. Sonst wird das nichts. Und wir reden uns immer noch ein, auch auf Vereinsebene. Und ich glaube, auf Grundlage dieser uralt Geschichten und Erzählungen, dass es nur durch Blut, Schweiß und Tränen geht, dass wir auch Normen nur erreichen, indem wir viel schwimmen. Und das ist falsch. Das ist einfach Quatsch. So, das funktioniert nicht. Wo ich noch hin möchte, und ich möchte relativer Alterseffekt, da will ich gar nicht hin, weil ein Thema hatte ich vorhin kurz angesprochen und das mir auch noch am Herz, auf dem Herzen liegt, dass wir in dieser Nachwuchskonzeption sagen, ja, okay, wir müssen über eine hohe Ausdauerbasis kommen, ne, langfristige Leistungsentwicklung und so weiter und so fort. Das haben wir auch im Rahmen der Rekorde mal viel besprochen. Und wir brauchen aber gleichzeitig auch ein hohes technisches Ausbildungsniveau, sprich, wir müssen koordinativ arbeiten und koordinativ lernen. Und es gibt kein, außer dem LVT, wo wir dann subjektiv als Landestrainer am Beckenrand stehen und sagen, ja, der Armzug ist ein hoher Ellbogen oder das ist halt nicht, gibt es keinen Wettkampf oder Kriterium, wo wir uns daran auch orientieren. Das Wettkampfsystem ist überhaupt nicht dafür da, um das zu fördern, was wir haben wollen. Wir haben zu wenig Wettkämpfe, wo mal nur eine Beinbewegung abgefragt wird, wo nur Delphine Kicks abgefragt werden, wo wir irgendetwas übers Wassergefühl lernen, wo wir Abstoßgleiten mal machen, wie auch immer das aussieht. Natürlich ist es eine Kraftfrage, aber schon auch eine Formfrage und wie kann ich mich überhaupt strecken und lang machen, ist für mich eine der absoluten Grundfertigkeiten und ich würde Geld drauf werfen, wenn mir jemand auswirft, was aus den norddeutschen und deutschen Meistern im Gleiten geworden ist, als es das damals noch gab, wie viele von denen oben angekommen sind. Weil das für, also ich empfinde das als eine der Grundfertigkeiten, sich widerstandsarm im Wasser zu bewegen. Und das Gleiten prüft das in meinen Augen genau ab, ob es das Optimum ist oder ob es andere Ideen gibt, weiß ich nicht. Aber das wäre für mich schon eine ganz wichtige Sache. Und jetzt noch ein kleiner, damit ein bisschen gute Laune wieder reinkommt. Wenn wir jetzt sagen, die Ausdauerbasis ist das Fundament, auf dem eine langfristige Leistungsentwicklung fußt. Und ich gucke mir Pflichtzeiten an oder ich gucke mir Wettkämpfe an. Dann ist jetzt gerade das Meldeergebnis für die norddeutschen Meisterschaften raus und die Meldelisten. Und das wird bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften sieht es ja auch nicht anders aus mit den Meldebeschränkungen, wo 60 über die 50 Meter Strecken starten dürfen und nur 20 Sportler über die 400 Meter Strecke, wo ich mich frage, naja, ist das nicht genau kontraproduktiv? Müsste ich nicht andersrum den Anreiz schaffen und sagen, ey, wenn du deutsche Jahrgangsmeisterschaften schwimmen willst, dann ist 400 Graul genau dein Eingangsportal, weil da dürfen 40 mitmachen. Und über die 50 nur die besten 20 und du bist leider erst 1,20 groß mit 14 Jahren. Das wird wohl nix, aber das andere kannst du schaffen. Bei den Norddeutschen jetzt ist es so, dass wir über die 400 Meter Freistil nicht mal 40 Starterinnen oder Starter haben werden. Über die 50 Meter Freistil hingegen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen über 200. Es sind 200 Namen in der Meldeliste. Und da, also, nee, da macht für mich das Geld, also das ist einfach, das macht keinen Sinn. Nicht im Lichte, das steht konträr auf völlig unterschiedlichen Punkten, diese Nachwuchskonzeption. 200 Delphine übrigens bei den Frauen, 13 bei den Männern, 20 Starter.
Ja, wie viele Jahrgänge?
Alle, also über alle war das jetzt hier die Meldeliste, ja.
Ja, also wird quasi in jeder Altersklasse eine Medaille vergeben.
Ja, sparst du Geld beim Medailleneinkauf, das ist ganz gut.
Aber genau, ich wollte noch einmal kurz zum Gleiten, also ich stimme dir vollkommen zu, dass die Art und Weise, wie ich mich durch das Element Wasser bewege, ein Potenzialerkennungsmerkmal ist, ja. Ja, ich habe ja eben kurz gesagt im Vorgespräch, ich habe gestern eine B-Lizenz Ausbildung gemacht und wir haben, die Eingangsfrage war, was ist Talent? Und dann haben wir gesammelt und alles, was an der Wand hing, war aus meiner Sicht so, oder 99% war so generisch, dass das ein Talent im Basketball genauso hätte treffen können wie ein Talent im Schwimmen oder Rudern oder sonst irgendwas. Ja, also,
war da nicht so ein Wort wie Wassergefühl dabei?
Ja, doch, aber, okay. Aber Wassergefühl ist für mich quasi das gleiche wie Ballgefühl. Also das ist, also weißt du, das kannst du auf die Sportart übertragen. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich für diese eine Sportart extrem geeignet bin. Sondern wenn ich groß bin, dann bin ich halt für 10 Sportarten geeignet. Und wenn ich irgendwie Wasser- oder Ballgefühl oder irgendwelche sensomotorischen Fähigkeiten habe, dann ist das wohl auch hilfreich. Ja? Und wenn ich fleißig bin, ist das auch hilfreich. Also es ist so generisch, dass dieser Talentbegriff für mich einfach eine völlige Illusion ist. Und wir sollten viel mehr auf das Thema Potenzial gucken, aber andere Diskussion. Das Thema Gleiten halte ich für sehr relevant, Allerdings in der Art und Weise, wie es gemacht wird, werden wieder die gleichen Menschen bevorzugt, die immer bevorzugt werden. Also große und kräftige. Wenn ich 1,80 groß bin, ist 7,5 Meter Gleiten viel kürzer, als wenn ich nur 1,40 groß bin. Und das heißt, dass wir eigentlich bewerten müssten, dass man sich, weiß ich nicht, aus dem Stand irgendwo hin bewegen muss und die Entfernung von Fuß bis Fuß oder von Kopf bis Kopf, also dass quasi ein Individuum, was 1,80 groß ist, muss sich halt weiter bewegen als ein Individuum, was 1,40 groß ist. Oder ich löse es über den Startsprung und mache, habe ich eben schon mal kurz gesagt, ich mache einen Startsprung und gucke, wie weit diese Person gleitet. Hat auch deutlich mehr Schwierigkeitsgrade. Und wie gesagt, für mich sind diese, also alles, was mit Metern und Abstoßen zu tun hat, hat halt wieder eine sehr starke Reduktion aufs Körperliche. Und da bin ich tatsächlich wieder beim, du hast es eben Relative Age Effect genannt, ich würde eher Richtung biologisches Alter gucken, weil der Relative Age Effect mir, ich sag mal, der ist mir nicht egal, aber den sollten wir im Auge behalten, aber wir sollten es über das biologische Alter lösen.
Da hast du recht, vielleicht kurzer Exkurs, Relative Age Effect ist ja die Geschichte, ob du im ersten, zweiten, dritten, vierten Quartal geboren bist und biologisches Alter, wie alt du biologisch bist im Vergleich zum kalendarischen Alter. Also war quasi, es war falsch, was ich gesagt habe.
Ich weiß nicht, ob das falsch war, was du gesagt hast, aber du hast vielleicht nicht das gemeint, was du gesagt hast. Genau, und deswegen, also wie gesagt, ich finde diese Gleitfähigkeit im Allgemeinen finde ich wichtig. Aber das, du hast eben gesagt, das trieft aus so ein bisschen dieser Denkschule oder aus vielleicht auch ein bisschen überspitzt gesagt, aus einer gewissen akademischen oder vielleicht nicht akademischen, sondern hoheitswissenden Arroganz oder wie auch immer man, haben wir immer so gemacht. Aber ich glaube, das Problem ist, es gibt einen Wissenschaftsrat oder Wissenschaftsbeirat im Deutschen Schwimmverband, wo auch durchaus Leute bei sind, die die Studienlage kennen oder häufiger auch schon mal zitiert haben, wo ich glauben würde, dass die nicht mit allem konform gehen, was in diesem oder eher an unserer Position sind, als an der Position, die in diesem Konzept vertreten werden. Aber ich glaube, die Kunst ist es, nicht immer die leichteste Übung oder das, was am einfachsten messbar ist, abzuprüfen, sondern sich Gedanken zu machen, was am meisten Aussagekraft hat. Ja, also natürlich ist es einfach zu sagen, ach so, der Erste, der da ist, ja, der hat die schnellste Zeit, den nehmen wir wohl. Ja, das ist natürlich leichter als zu gucken, wie sieht das technisch aus, wie viel Potenzial hat der noch, wie ist der in seiner biologischen Reife bisher, was auch immer, also alle individualisierten Punkte, die man da noch, wie hoch ist das Trainingsalter, wie lange macht der schon Krafttraining, welche Potenziale kann ich da sehen? Und all das könnte man fragen, fragt man aber nicht, weil man das dann erklären müsste. Weil die Zeit musst du nicht erklären, die steht da und jeder sieht, dass es die schnellste Zeit ist. Es ist also logisch, dass man diese Person nimmt. Und das Gleiche ist aus meiner Sicht beim Gleittest, der gemacht wird. Ja, okay, wir gleiten jetzt 7,5 Meter. Ja, ist halt das Leichteste, was wir messen können. Aber wir könnten ja auch einen anderen Test machen.
Ja, also bei dem Gleiten und dann möchte ich das, also sind wir schon wieder im sehr klein. Mein Beispiel waren immer die Bodybuilder, die ins Schwimmbad kommen und super stark sind, aber keinen Meter rutschen, weil sie einfach unförmig sind für das Element Wasser und es nicht gelernt haben, sich schmal zu machen und sich zu strecken. Diese Tropfenform ist da immer mein Beispiel, die Marco Koch 2009 oder wann hatte oder wie auch immer, 2019, als er Weltmeisterschaften und so Medaillen gewonnen hat.
Ja, kurzer Einschub dazu. Also ich finde das Beispiel insofern nicht treffend, weil wir ja den Gleittest mit 8, 9, 10, 11-jährigen Kindern machen. Und bei 8, 9 oder vielleicht 9, 10, 11 oder 10, 11-jährigen Kindern ist der Größenunterschied deutlich relevanter als der Bodybuilding-Grad dieser Kinder. Ja, also es gibt 10-jährige Kinder, die aussehen wie 14. Es gibt 10-jährige Kinder, die aussehen, als könnten sie noch in die Kita gehen. Ja, also und das ist der Unterschied. Und die werden unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber ein Kind, was 3 Meter oder 4 Meter extrem gut gleitet und aber extrem klein ist, und nie bis 7,5 Meter kommt, kann deutlich talentierter sein als ein Kind, was groß ist, sich gut abstoßen kann und bis 8 Meter gleitet. Und dieser Vergleich ist insofern nicht gerechtfertigt, wenn man bei 7,5 Metern irgendeine Zeit nimmt.
Ja. wir könnten jetzt auch noch eine Viertelstunde darüber diskutieren, was das mit Koordination und Abstoßfähigkeiten mit langen Beinen zu tun hat. Will ich gar nicht hin. Mit dem Bodybuilder-Argument hast du da natürlich recht, dass es da keine Rolle spielt. Was mir noch auch aufstößt, ist die Sache, dass wir uns ja genau von dieser Komplexität, die es mal gab bei einer, zu einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft oder ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es war nicht der Schwimmmehrkampf, es hatte einen anderen Namen, den ich vergessen habe. Ja, irgendwas. Auf jeden Fall mussten die Sportler da auch 200 Lagen schwimmen über 8 Jahre hinweg. Es hat nicht dazu geführt, dass wir bessere 200 Lagen Schwimmer oder Schwimmerinnen hatten. Es hat viel eher dazu geführt, dass sie nach 4 Jahren in diesem Jugendmehrkampf, klingt irgendwie richtig, keinen Bock mehr hatten, 200 Lagen zu schwimmen und froh waren, dass sie endlich mal 100 Brust schwimmen durften. Also es hat nicht zu dem erhofften Effekt geführt, dass wir eine breitere Ausbildung haben. Ich fand den Ansatz nichtsdestotrotz irgendwie richtig, vielleicht auch mal an Land zu gehen und eine Dreier-Hop haben auch unfassbar viele kritisiert, weil es koordinativ derart anspruchsvoll ist, dass es eigentlich Quatsch ist, das zu prüfen, aber eine Sprunghöhe oder eine Sprungweite mal zu nehmen, mal ein anderes Element zu nehmen, dass da eine Beinbewegung mit dabei war. Und davon sind wir ja wieder weggegangen und haben jetzt diesen Schwimmmehrkampf, wo du dich für eine Speziallage entscheidest als 12-Jähriger. Und sagst, okay, ich kann Brust jetzt gerade richtig gut, ich mache hier den Brustschwimmmehrkampf mit. Und dann ein Jahr später startest du bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Bis noch ein Jahr davor bist du Mehrkampfsieger im Rückenschwimmen geworden. Und dann holst du aber auf einmal Medaillen über die Delfinstrecken. Also auch da steckt wenig Aussagekraft für die Eignung einer Schwimmart drin, die wir aber eigentlich fördern an der Stelle, eine Spezialisierung wieder. Ich weiß, sie müssen 400 Kraul, 200 Lagen schwimmen, aber müssen ja alle machen und war vorher auch da. Das muss man ja nicht wegnehmen, deswegen. Wo wir wieder dabei sind, okay, was fördere ich denn als DSV durch die Prüfungsfrage, die ich stelle? Und die Prüfungsfrage, die ich stelle, ist, wie gut ist Sportler A in Lage Z? Und damit fördere ich, dass Sportler A in Lage Z gut wird und nicht in Lage X, Y, U. Das nehme ich damit im Zweifel weg. Und das macht es für mich schwierig wiederum, um bei dem Thema Nachwuchskonzeption zu bleiben. Sowas würde für mich dort mit reingehören. Und die Autoren haben sich damals irre viel Gedanken gemacht. Da gehe ich fest von aus mit, was sind Beispielsets, was sind Abgangszeiten, Wiederholungszahlen stehen da drin, Trainingsumfänge, Trainingshäufigkeiten, pipapo. Das ist super viel Klein-Klein-Arbeit. Aber darüber hinaus haben sie in meinen Augen vergessen, so ein Disclaimer vorne ranzustellen, so eine Kurzzusammenfassung auf einer Seite, weiß ich nicht, bei Twitter gab es das früher mal, too long did not read. Da war der erste Tweet, war dann halt in 140 Zeichen zusammengefasst, was auf den nächsten 16 Mal steht. Diese Plakatwerbung, die fehlt mir hier vollkommen. Stattdessen ist es nur klein-klein und das große Ganze ist darüber hinaus so ein bisschen vergessen worden.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei der, bei dem, was wir vor 5 Minuten, 10 Minuten schon mal hatten. Ja, also ich glaube, dass eine Nachwuchskonzeption auf 10 Seiten, die einfach, oder wie so ein klassischer 10-Punkte-Plan oder wie auch immer, einfach sehr plakativ sein muss und sagen muss, wir wollen das Lagenschwimmen fördern. Und dann steht in Kapitel Lagenschwimmen fördern, wie wir das machen wollen, indem wir die Prüfungsaufgaben, wie du sie eben genannt hast, in AK 12, 3, ab wann ist der jüngste Jahrgang, der also sich auf deutscher Ebene misst, auf in welcher Form auch immer, AK 12, 13 würde ich jetzt mal nagelt uns nicht drauf fest. Wir sagen einfach mal AK 12, 13. Und hier, es wird hier gerade noch vom Chef selber gegoogelt. Und das Problem ist ja, also meine Auffassung ist, warum ist sowas wie ein Dreierhop und solche Sachen rausgeflogen? Es ist aus den gleichen Gründen rausgeflogen, aus meiner Perspektive, warum wir nicht zum Beispiel das biologische Alter, auf dem ich hier gerade ein bisschen rumreite, berücksichtigen, weil das dazu führt, dass nicht derjenige, der am schnellsten von A nach B gekommen ist, der Sieger ist oder die Siegerin ist. Weil das eine Fähigkeit ist, die vielleicht gar nicht so sehr mit der Schwimmgeschwindigkeit korreliert, oh Wunder. Ja? Und das ist etwas, wo ich sagen würde, macht euch Gedanken darüber, guckt in die Studienlage, was korreliert mit der Schwimmleistung über kürzere Strecken, was korreliert mit der Schwimmleistung über längere Strecken perspektivisch, nehmt 2 oder 3 athletische Tests, die mit Kurz- und Langdistanzen vielleicht auch einzelnen Schwimmarten korrelieren. Und das sind sinnvolle Ergänzungen dazu. Die müssen nicht im Ergebnisteil vielleicht, also da muss man keine Medaillen für bekommen, aber das ist etwas, was man als zusätzliches Handout den Trainerinnen und Trainern mitgeben kann und sagen kann, hier in den Zubringerleistungen für Schwimmart XY hat dein Sportler so und so abgeschnitten, hat aber trotzdem eine Medaille oder ist trotzdem 14. geworden oder was auch immer. Und das wäre aus meiner Sicht ein sinnvolles, also eine sinnvolle Hinzunahme. Und zum Zweiten finde ich, dass wir darüber ernsthaft nachdenken müssen, ob wir sagen, okay, du kannst dich über jede Strecke und jede Schwimmart in jeder Altersklasse qualifizieren, aber um in die Wertung zu kommen, gibt es einen AK-13 100-Meter-Meister oder Meisterin. Das heißt, du musst in allen 400-Meter-Strecken angetreten sein und Punkte gesammelt haben. Oder du bist in drei angetreten und hast überall einen Altersklassenrekord aufgestellt und hast trotzdem gewonnen oder so, keine Ahnung. Ja? Also wäre ich jetzt auch kein Fan von, aber lassen wir. Dann gibt es einen 200-Meter-Meister und eine 200-Meter-Meisterin. Dann gibt es eine Langstreckenmeisterin. Dann gibt es vielleicht einen Kraulmeister oder Meisterin. Also man kann in verschiedene Wertungsklassen reinkommen und kann dort dann auch verschiedene Dinge gewinnen. Und man kriegt einen Überblick darüber, ob man eher, ich sage jetzt mal, siloartig in seiner Schwimmart von 50 bis 1500 Meter gut ist oder ob man auf einer gewissen Breite aufgestellt ist und zum Beispiel eine Affinität zu einer Streckenlänge hat. Also man könnte von mir aus auch sagen, jemand, der über 4x100 gut ist, ist vielleicht auch über 4x200 gut oder 5x200 oder wie, wenn man die 200 Lagen mit dazu nehmen möchte. Und sich über solche Formate Gedanken zu machen, zu sagen, okay, wir wollen, dass ihr daran gewöhnt werdet, auf hohem Niveau viele Starts zu haben. Dafür müssen wir nicht immer Vorlauf und Finale machen, davon bin ich überzeugt, sondern man könnte auch sagen, man macht 4x100 Meter und die 8 Besten über die 4x100 Meter kumuliert schwimmen in 1x200 Lagenfinale. Wäre aus meiner Sicht auch eine Möglichkeit. Und wer das 200 Lagenfinale gewinnt, ist dann deutscher Jahrgangsmeister, deutsche Jahrgangsmeisterin. Könnte ich mich auch mit anfreuen, aber über Konzepte nachzudenken, dass, wie du das eben so schön gesagt hast, die Prüfungsaufgabe das ist, worauf die Trainerinnen und Trainer die Leute auch vorbereiten, das muss ja die Aufgabe sein. Also jeder von uns war mal in der Schule wahrscheinlich, die meisten länger, die anderen kürzer, ja, und haben dann gelernt, okay, wir schreiben eine Klausur und für die Lateinklausur muss ich nur auswendig lernen. Was weiß man heute noch davon? Im Zweifel gar nichts. Ja? In der Mathe-Klausur musste ich Sachen anwenden. Okay, ich kann heute noch Meter von Zentimeter und Gramm von Kilogramm unterscheiden. Ah, scheint wohl besser funktioniert zu haben, wenn man einen Anwendungsfall dazu hat. Ja? Und das ist ja genau das Gleiche, was wir im Schwimmen auch haben. Wenn der Anwendungsfall ist, der schnellste zu sein, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen, ja, das ist bei Erwachsenen das Ziel, aber es ist bei Kindern clever. Ich würde es in Zweifel ziehen.
Ja, und also ich finde das toll, die Idee aufzuwerfen, wie können wir die Wettkampfformate anders und neu denken, über 4x100 plus 200 Lagen zum Beispiel. Schöne Idee. Um die Frage nach dem Schwimmmehrkampf zu beantworten, für alle, die jetzt in der Zeit nicht googeln konnten oder das nicht wussten, so wie wir. Es sind die Jahrgänge 2013, 2014, die dieses Jahr Schwimmmehrkampf machen, sprich die 11-12-Jährigen. Die hier deutscher Meister oder deutsche Meisterin werden können. Da gibt es reichlich Kritik in der Trainerriege, auch das möchte ich dazu sagen. Damit sind viele nicht happy. Ob es jetzt die Mehrheit ist oder nicht, weiß ich nicht. Das, was du noch gesagt hattest, mit welche Trainingsprogramme sind denn relevant, um über kürzere, mittlere Langstrecken erfolgreich zu werden. Der DSV fordert eine Trainingsdatendokumentation ab, die abgesprochen werden muss. Man könnte also auch hier wieder beigehen und sagen, was hat denn Oliver Clement gemacht, als er irgendwie so 15 Jahre alt war und 16 und 17, wie sind denn seine Umfänge gestiegen, damit er zu dem Silbermedaillengewinner wird und zu dem Olympiafinalisten über die 400 Meter, die er jetzt ist. So, und finden sich dort Parallelen zu dem, was Florian damals in Bremen gemacht hat oder nicht. Das sind Sachen, die könnten geprüft werden, die könnten untersucht werden. Macht halt wieder nur keiner. Sind wir dreiviertel Stunde zurück inzwischen in unserem Talk, wo ich sage, ey, es guckt sich keiner an. Oder Thema soziale Erwünschtheit ist ja immer gerne genommen bei so Umfragestudien oder bei so Dokumentationen. Wenn du als Trainer, als Stützpunkttrainer dich rechtfertigen musst, warum du mit Sportler gerade dieses oder jenes Programm machst, was in irgendeiner Konzeption oder Idee nicht drinsteht, hast du da vielleicht keinen Bock drauf und schummelst dir eins zurecht, was konzeptionskonform ist, und dann musst du nicht das beantworten. Also auch da gehört für mich eine Zusammenarbeit im Hintergrund dazu, die vertrauensbasiert ist und ergebnisorientiert ab einem gewissen Alter, wo du dann sagen musst, na okay, deine Ergebnisse in den letzten 2 Jahren stimmen ja, vielleicht haben wir Unrecht mit unserer Idee, die wir mal entwickelt haben. Erzähl uns doch mal, was für tiefere Gedanken bei dir dahinter stecken, warum du das so machst, wie du das gerade machst. Also dort auch eine Offenheit dem gegenüber, dass man selber Fehler macht und nicht perfekt ist an der Stelle. Ja, Beispiel wäre jetzt auch noch, wenn man sagt, okay, wir möchten mehr auf Grundfertigkeiten eingehen und andere Sachen abprüfen, als nur, wer schwimmt am schnellsten von A nach B, wären so Sachen, dass du über die 400 Meter Freistil Bonuspunkte bekommst, Sekunden abgezogen kriegst, I don't know, keine Ahnung, wenn du nach jeder Wende Minimum 4 Kicks machst. Zum Beispiel. Wäre auch so ein Thema oder so ein Ding. Die Beinbewegung. Es gibt viele Ansätze, die sicherlich gut und richtig wären und besser als, ja, wir lassen dich alle Bruststrecken um die Wette schwimmen und dann bist du der Brustmeister.
Wenn wir, ich sag jetzt mal, frei uns ein System überlegen könnten und das neu denken könnten, dann gäbe es deutlich mehr Möglichkeiten. Da ich die Konzepte nehme und mir angucke und das Gefühl habe, dass man nicht so richtig bereit ist, sich weit oder überhaupt von, ich nenne es jetzt mal, der Norm oder dem, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, zu entfernen, versuche ich eher in dem Bereich zu denken, der minimalinvasiv ist, auch so ein sehr schönes Wort aus der Leistungssportreform. Die Leistungssportreform sollte mal minimalinvasiv verändert werden. Das war eins der Königswörter, die ich in meiner Zeit beim DSB gelernt habe. Sehr schönes Wort übrigens. Und wenn ich minimalinvasiv ins Wettkampfsystem eingreifen möchte, dann muss ich mir ja die Frage stellen, was tut niemandem weh und was verändert möglichst wenig? Und wir haben im Schwimmen nun mal das Problem, das haben wir schon mal, glaube ich, erläutert, dass alle gleichzeitig starten und dass es offensichtlich ist, die Personen, also wenn alle in der gleichen Altersklasse unterwegs sind, die Person, die als erstes da ist, ist die Person, die gewonnen hat. Macht es schön emotional in dieser Situation. Wenn wir eine Situation wie beim Skispringen zum Beispiel oder beim Slalomfahren, beim Abfahrtfahren hätten, wo die Leute nacheinander den Lauf absolvieren könnten, dann wäre das mit den Bonussekunden zum Beispiel was deutlich einfacher wäre. Weil dann könnte man sagen, ach so, ja, der ist schön getaucht oder der hatte eine schöne Technik und es gibt quasi so eine Art B-Note und die wird verrechnet, wie beim Turnen. Aber solange das parallel läuft, wird es, glaube ich, schwierig, den Zuschauenden zu vermitteln, wieso jemand, der nur als Vierter oder Fünfter anschlägt, derjenige ist, der gewonnen hat. Deswegen war meine Überlegung, oder deswegen habe ich ja auch schon mal dafür plädiert, eine Art, also wir hatten das Thema gestern in Schleswig-Holstein auch, Stefan Herbst berichtete von seiner Zeit in der DDR und dass es in der DDR quasi einen A-Jahrgang und einen B-Jahrgang gab. A-Jahrgang waren die, die in der ersten Jahreshälfte oder in der ersten Schuljahreshälfte, also im zweiten Halbjahr geboren worden sind und älterer Jahrgang waren, und die B-Jahrgang war quasi der ältere Jahrgang, also die Älteren aus dem Jahrgang, aber die Jüngeren aus dem Schuljahr. Ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs verständlich erklärt. Aber die Gruppe wurde quasi in 2 Teilgruppen unterteilt, weil man wusste, dass jemand, der irgendwie im Sommer geboren ist, also im Juli, quasi ein Jahr älter ist als jemand, der im Juni des nächsten Jahres geboren ist. Und das Gleiche haben wir jetzt auch. Und ich frage mich, warum man nicht eine A- und B-Klasse macht, zum Beispiel in den Altersklassen, die wir eben genannt haben, bis AK-14 weiblich und bis AK-15 männlich oder 13 weiblich, 14 männlich, wäre ich auch mitfallen, wo wir sagen, alle, die vor dem Wachstumsspurt sich befinden, sind in AK-14a und alle, die sich danach befinden, in AK-14b. Und wir machen das auch als Qualifikationskriterium. Es qualifizieren sich nicht die Top 80 oder Top 60, sondern 30 Frühentwickelte und 30 Spätentwickelte. So haben wir einfach eine höhere Durchmischung und haben einfach eine größere Breite, weil so haben wir unter den Top 60 wahrscheinlich 45 bis 50 Frühentwickelte und 10 Spätentwickelte. Und das ist einfach eine ganz andere Basis und eine Verkleinerung des Talentpools, wo ich mich frage, warum zum Teufel verkleinern wir einen Talentpool, wo wir doch sowieso nicht so viele Leute haben, die mal oben ankommen, beziehungsweise wir sind nicht in der Lage, in allen Schwimmarten konkurrenzfähig bei einer Weltmeisterschaft anzutreten.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich bin nicht so ein Fan von diesen minimalinvasiven Geschichten, weil manchmal hilft's halt nicht. Ist dann einfach Moiks. So.
Ja, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Also ich bin auch kein Fan von minimalinvasiv, aber ich halte das für die realistischste Veränderung, die wir schnell umsetzen können. Und wir können auch, also ich wäre auch fein damit, wenn wir unser gesamtes Wettkampfsystem überdenken im Nachwuchs und sagen würden, die Schwimmzeit von A nach B zählt, ich sag jetzt mal, ein Drittel und ein Drittel zählt was anderes und ein Drittel zählt noch was anderes. Und daraus bilden wir irgendwelche anderen Zahlen als diese Zeit, ja, also wir rechnen das in FINA-Punkte oder LEN-Punkte ja. Oder was auch immer um und ja.
Ja, da möchte ich dir jetzt, oder sage ich eigentlich das, was ich jetzt unfassbar oft schon sage, auch am Beckenrand, und ich werde nicht müde, das zu betonen, dass ja jeder Verein, jeder Cheftrainer, sei der Verein noch so klein, ist da gefordert, das zu denken und umzusetzen. Ich kann jedes Vereinsschwimmfest, kann ich gestalten, wie ich möchte. Ich kann mich da hinstellen und sagen, okay, wir machen heute anderthalb Stunden, machen wir einen Beinewettkampf. Und prüfen nur Beine ab. Und danach, wer kann 10 Vorwärtsrollen am schnellsten machen? Wer schafft es also, sich klein zu machen? Und sich schnell um die eigene Achse zu drehen? Weil es vielleicht eine Aussagekraft hat für eine Rollwende und auch irgendwas mit Koordination zu tun hat. Und so weiter und so fort. Die Sachen kann ich denken und machen und tun. Hält mich keiner von ab. Und dann bin ich vielleicht auch long-term in der Lage, zahlt sich das aus bei den 12-, 13-, 14-Jährigen, dass sie dort Fertigkeiten und Fähigkeiten und koordinative Geschichten mitgekriegt haben. Die andere, die nur guckten, okay, wie schnell komme ich von A nach B über die 200 Meter Lagen, nicht mitbekommen haben. Ja, ich tue mich schwer mit der Nachwuchskonzeption, weil sie für mich so klein, ich finde viele gute Sachen und mal unbedingt lesen, weil da auch Sachen drin sind zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Teamentwicklung, was wird wann vielleicht abgefordert, wo wir uns zu wenig Gedanken machen, wenn man da ganz nach hinten geht, sind Landübungen dabei, es sind technische Merkmale dabei, auf die geachtet werden soll in der Ausbildung. Das ist alles gut und richtig, das ist nicht falsch, was dort steht, nur um das mal auch deutlich zu machen, es ist nicht alles Murks und man muss nicht dieses Werk nehmen, verbrennen und von vorne neu anfangen. Aber da ist auch ein relativ großer Teil in der Mitte, da kann der Rotstift großzügig angesetzt werden, meiner Meinung nach.
Also ich finde die kreativen Ideen, die du gerade beschrieben hast, fände ich sehr wünschenswert, wenn die deutlich mehr in die Umsetzung kommen. Aber ich glaube, also mein kritischer Geist dahinter würde sagen, dass das System Schwimmen schon sehr gebrainwashed ist. Und die Frage, also wenn Verein A diesen Wettkampf anbietet, Verein A, wissen wir alle, ist von den Meldegeldern abhängig, die dann kommen, ja, niemand meldet 3 Wochen vor den Landesmeisterschaften oder wann auch immer für einen Wettkampf, wo man keine Pflichtzeiten für eine Landesmeisterschaft schwimmen kann, wenn die 8-fache Rollwende nicht abgeprüft wird, ja, also ich glaube, wir müssen das, also ich bin vollkommen bei dir, dass, also bei der Zielstellung. Ich würde das, wie gesagt, von hinten aufrollen und sagen, wir müssen die Anforderungen oder wie du es genannt hast, diese Prüfungsaufgaben, die müssen wir, da müssen wir drüber nachdenken, wie stark wollen wir die aufweichen, bis zu welcher Altersklasse und was sollen die Indikatoren sein. Also für mich war die Frage, also als du das eben, also gesagt hast, AK11-12, da konnte ich mir ja diesen Jubelschreien nicht verkneifen. Und ich frage mich dann immer, wer entscheidet sowas auf Basis welcher Grundlage? Ja, also ich verstehe, dass internationale Wettkämpfe mit immer jüngeren Menschen gemacht werden. Bin ich ein Fan davon? Nein. Müssen wir als Deutscher Schwimmverband daran teilnehmen? I don't know. Wenn ja, müssen wir der gewinnen? I don't think so. Also die Frage ist, warum müssen wir das machen? Also es wird ja irgendeinen Grund geben. Also ich hoffe nicht, dass irgendjemand sitzt und sagt, würfelt, und wenn er zwei Einsen würfelt, sagt er, oh, 11, das ist die jüngste Altersklasse. Ja, also ich hoffe nicht, dass es so ist, und ich gehe auch nicht davon aus, dass es so ist. Aber es muss ja irgendeine Idee dahinter geben, warum man der Auffassung ist, dass Elfjährige, die im Best-Case-Szenario 3 Jahre koordiniert kontinuierliches Training gemacht haben, bei so einer Meisterschaft auftauchen. Dann ist ja die Frage, welche Elfjährigen tauchen da auf? Bestimmt nicht die, die vor 1,5 Jahren angefangen haben zu schwimmen. Oder, ja, also diese Aufholeffekte oder das Thema Trainingsalter bei Elfjährigen ist ja nochmal so viel relevanter als das Thema Trainingsalter bei 16- oder 17-Jährigen. Also, und das ist halt was, wo ich einfach, also wenn man als DSV transparent rausgeht und sagt, liebe Trainerinnen und Trainer, wir haben uns dazu entschieden, den AK11 schon in unseren deutschen Wettstreit mit aufzunehmen, aus den Gründen, dass man mit AK13 schon bei der EOF antreten muss und es uns darum geht, zu sichten, wen können wir in 2 Jahren mit zur EOF nehmen. Würde ich immer noch sagen, fände ich eine Schwachsinnsbegründung, aber ich wüsste zumindest, worauf das basiert, und ich könnte mich darauf einstellen und sagen, okay, die, die jetzt bei AK11 sind und dann mit AK13 bei EOF, das hat nichts mit langfristigem Leistungsaufbau zu tun, sondern mit möglichst schnellem Auspressen einer Zitrone. Kann ich mitmachen, kann ich nicht mitmachen. Aber ich weiß zumindest, woran ich bin. Aber ich weiß nicht, also du kennst dich da besser aus, du kennst die Leute besser als ich, du bist da deutlich näher dran. Aber ist kommuniziert oder wird kommuniziert, warum man solche Entscheidungen trifft? Und verstehen die Menschen, die bei diesen Meisterschaften sind, warum solche Entscheidungen getroffen werden? Das ist ja die Grundannahme, die dahinter stehen muss.
Also ich glaube, die Eltern und Sportlern ist das häufig nicht klar, dass das vielleicht eine, oder die wollen es nicht wahrhaben, dass das eine Stufe im langfristigen Aufbau ist. Ich unterstelle den Bundestrainern, die das entscheiden, durchaus, dass sie, oder ich unterstelle ihnen, dass sie die Wahrheit sagen, wenn sie sagen, das sind Lernwettkämpfe und Aufbauwettkämpfe im langfristigen. Es geht uns nicht darum, hier zu gewinnen und die beste Nation Europas zu sein bei einem AOF. So viel Glaubwürdigkeit unterstelle ich ihnen. Ich glaube, vor 2 Jahren hatte ich mit Hannes, Carsten und Franzi da das Interview. Kann man nochmal nachhören. Das unterstelle ich jetzt erstmal. Wissen, warum wir jetzt mit 11 einen Schwimmmehrkampf machen und eine deutsche Meisterschaft und einen deutschen Meister und eine deutsche Meisterin küren, das weiß ich nicht. Was ich aber auch weiß, ist, dass zum Beispiel die Triathleten diese ganzen Juniorenwettkämpfe, Junioren-Europameisterschaften, gar nicht mitmachen. Das tun sie nicht. So, spielt bei denen keine Rolle im Jahreskalender. So, das boykottieren sie. Ist vielleicht nicht unbedingt der Verband, der unerfolgreich ist. Durchaus einer, der in der Spitze dann schon Meister und Olympiasieger hervorbringt. Wohin ich auch noch will, ist eigentlich, um das Ganze ein bisschen runterzubrechen, weil wir als Verein haben ja eine gewisse Selbstständigkeit, eine Autarkie. Und wir können uns an der DSV-Nachwuchskonzeption orientieren, sollten die aber nicht insofern für bare Münze nehmen, als dass wir die Zahlen, die dort stehen, 1:1 vielleicht in unsere Vereinskonzeption runterschreiben, weil es ja häufig auch gar nicht geht aus den Trainingsmöglichkeiten, die da sind. Das heißt, ich habe ja, oder ihr dort draußen habt die Option und immer die Möglichkeit, eure Vereinskonzeption anders zu denken und anders zu schreiben und dort zu sagen, okay, ich streiche die Zeiten raus, so wie Christoph das gerne möchte, und schreibe dafür rein, dass mir nur koordinative Geschichten, Trainingshäufigkeiten, Trainingseinsätze, so softe Faktoren, Ehrgeiz, Lernwille, Lernfähigkeit auch, dass mir die viel wichtiger sind, als schwimme ich jetzt eine 1:14 oder eine 1:13:5 über die 100 Meter Kraul. Und mit einer 1:13:7 bist du raus. Ist ja Quatsch. Ja, also das ist ja durchaus eine Option und eine Möglichkeit. Und ferner würde ich mir auch wünschen, dass in der DSV-Konzeption, ich glaube, das Wort Trainingsalter kommt da nicht vor. Ich habe es zumindest jetzt irgendwie beim Überfliegen nicht gesehen. Man kann das ja hier Steuerung F, und dann gucken wir mal, ob Trainingsalter darin vorkommt. Ja, PDF arbeitet im Moment relativ langsam. Dass das auch eine Rolle spielt, weil es einen Riesenunterschied macht, ob ein 15-Jähriger eine 1:02:100 Delfin mit 2 Jahren Trainingsalter schwimmt oder mit 6 Jahren Trainingsalter unter professionellen, in Anführungsstrichen, professionellen Bedingungen. Trainingsalter kommt 7-mal vor. Guck mal. Immerhin gibt es das. Relativ weit hinten. Ist egal, gucken wir jetzt nicht nach. Also das sind richtige und wichtige Sachen, wo ich dann, glaube ich, in der Conclusio, weil wir sind jetzt 85 Minuten dabei gleich, nachdem gar nicht klar war, ob wir die Stundenmarke überhaupt knacken, sagen würde, das muss man nicht komplett verbrennen, das Dokument, aber mit minimalinvasiven Eingriffen ist das hier auch nicht getan.
Na, ich glaube, du hast ja eben schon mal, als du allgemein über das Dokument gesprochen hast, ich glaube, der Anspruch eines solchen Dokumentes muss eher derjenige sein, der in diesem Kraftkonzept verankert ist, also dass man wissenschaftliche Erkenntnisse für Trainerinnen und Trainer, die nicht jeden Tag wissenschaftliche Studien lesen, so runterbricht, dass sie was damit anfangen können. Also wenn sie zum Beispiel wissen, dass es eine, haben wir auch schon mal hier besprochen, dass es sowas wie MedCaps gibt, wo man berechnen kann, wie stark ein Kind entwickelt ist und man da, ich sage jetzt mal etwas vereinfacht, eine Schwimmzeit reinwirft und es das im Verhältnis zur körperlichen Entwicklung im Vergleich zu anderen auswirft, ist das ja schon mal was, was ein hilfreiches Tool ist, wenn das dort erklärt wird. Wenn zum Beispiel erklärt wird, dass wir sowas wie ein Problem mit dem Relative Age Effekt haben, wenn erklärt wird, dass es zum Beispiel aus einer Schweizer Forschungsgruppe, ich sage jetzt mal sowas wie Minimalanforderungen für Zeiten gibt, die man mit XY Jahren erreichen muss. Also wenn es Verweise zu sowas gibt oder vielleicht diese sogar in die Umsetzung gebracht werden, dann sind wir aus meiner Sicht deutlich weiter und vielleicht hat eine Nachwuchskonzeption auch nicht die Aufgabe, den Weg bis in den OKPK zu zeichnen, sondern einfach einen sehr guten Überblick übers Grundlagen- und Aufbautraining zu geben, dass wir einfach wissen, was muss jemand können, um eine gute Perspektive in einem Bundeskader zum Beispiel zu haben. Und ab wann macht es überhaupt Sinn, jemanden weiter zu fördern? Unter welchen Bedingungen wollen wir das machen? Und welche Rahmenbedingungen gibt es eigentlich? Also ich glaube, dass es einfach ein bisschen mehr Erklärungsbedarf braucht, auf welchen Ideen fußt das Ganze, ob man das jetzt über ein Quellenverzeichnis oder über einen Editorial oder was auch immer löst, ja, das kann man sich ja überlegen, aber ich glaube, der beste Weg wäre schon, die Leute mitzunehmen und es dann vielleicht nicht auf 130 Seiten, sondern vielleicht auf 30 Seiten zu machen, dass die Hemmschwelle, das zu lesen und daraus seine eigenen Ideen zu entwickeln, wie man sich in dem Rahmen bewegen kann, einfach deutlich attraktiver macht, als da Trainingspläne vorgegeben zu bekommen, wo man sagt, ja, okay, wie soll ich das mit meinen Bedingungen hier umsetzen? Ich möchte dem DSV ja gerne zuarbeiten. Das würde ich, glaube ich, den meisten Trainern zugestehen, dass sie nicht sagen, ich habe hier Hoheitswissen und ich habe in meinem 5-mal die Woche Trainingsumfeld die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern man ist ja durchaus gewillt, für den Gesamtverband zu denken und zu arbeiten in gewisser Weise und sich den Ideen unterzuordnen, aber die müssen halt einfach ein bisschen besser erklärt werden und nicht so, ja, du entweder trainierst du das oder du kannst dein eigenes Ding machen.
Ja, es müssen vor allen Dingen in dieser Konzeption eine philosophische Grundlage geschaffen werden. Wie verstehen wir Schwimmen? Wie verstehen wir Schwimmentwicklung? Und dann auch schon vielleicht Ziele ausgegeben werden, die irgendwo da sind. Aber sehr schön fand ich den Satz, den du gerade gesagt hast, die Raum lassen für den jeweiligen Trainer an seinem Standort mit den Bedingungen, die da sind, Ideen zu entwickeln, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Und das ist das, glaube ich, wo im Moment die Leitplanke so eng ist, dass eigene Ideen gar nicht in Umsetzung kommen können, die ortsgebunden sind und ortsindividuell an der Stelle.
Ja. Also du hast ja gesagt, dass wir das Ganze abschließen wollen und dem würde ich auch zustimmen. Also ich hätte sicherlich noch die ein oder andere Anmerkung zu Punkten. Ich glaube, was heute deutlich geworden ist, wir sind ja sehr weit von brauchen wir einen Landeskader, wie ist ein Landeskader in verschiedenen Bundesländern hin zu, wie ist eigentlich das Wettkampfsystem, glaube ich, sehr weit gelaufen durch diesen Dschungel. Und was ich spannend fände, wir haben ja schon viele spannende Rückmeldungen bekommen, ich könnte mir vorstellen, dass wir zu einzelnen Themen nochmal so eine Vertiefung machen, die wir dann auch etwas kongruenter und strikter dann durchchoreografieren. als wir das heute gemacht haben. Aber ich fände das spannend, wenn es Leute gibt, die andere Ideen als wir haben, die vielleicht auch noch Aspekte dazufügen wollen, die wir nicht genannt haben und wo sie nochmal eine Meinung zu haben wollen. Also, dass man das Thema einfach ein bisschen breiter macht. Und ich glaube, wenn wir zwei aus unserem Elfenbeinturm, die nicht mehr am Beckenrand stehen, was sagen, ist es auch nicht immer so glaubwürdig, beziehungsweise hat das natürlich genauso ein Geschmäckle, wie wenn jemand aus Kassel ein 130-seitiges Pamphlet in die Schwimmbäder verschickt. Ja, also ich mache mich da nicht frei von, dass ich genauso viel oder wenig Wissen davon habe, was an jedem Beckenrand in Deutschland vorgeht, wie in der Geschäftsstelle. Ja, also, und das möchte ich schon nochmal als letztes Statement meinerseits sagen, dass ich das spannend fände, ob es solche Wettkampfformate gibt, wie die Erfahrung damit ist, welche Ideen man so hat, etc. pp. Das wäre einfach super, wenn deine, unsere Community uns da wieder bestäuben würde mit guten Ideen.
Es fällt auf fruchtbaren Boden, um das Wortspiel aufzunehmen. Vielleicht auch gerne Konzepte und Ideen, die ihr in den Raum geworfen habt und die nicht angenommen wurden oder auch gescheitert sind. Ich finde auch das immer schön oder spannend zu sehen, okay, welche Ideen hatte man denn mal und sind entweder nicht weiter gediehen oder waren nicht erfolgreich aus diversen Gründen. Genau, meldet euch da gerne an andre@swimcast.de oder in den gängigen Kommentarsektionen auf den Social Media Geschichten. Ich glaube, Christoph hat das echt gut zusammengefasst und wir hatten da hinten raus noch einige sehr, sehr schöne zusammenfassende Gedanken, die das ganze Thema abrunden. Das möchte ich an der Stelle nicht wiederholen, sondern sage einfach herzlichen Dank für dieses wieder mal sehr interessante und sehr ereignisreiche Gespräch mit einigen Wortneuschöpfungen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall dann schon auf den Juni, wenn wir uns irgendwann wieder zusammenhocken und etwas Neues ausgraben aus dem Fundus der Schwimmthematiken, worüber wir uns dann die Zunge heiß reden können.
Ja, vielen Dank, André. Heute ohne Leistungserzwingung.